ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Moskau droht den USA mit asymmetrischen Antworten wegen der mutmaßlich durch ukrainische Angriffe verursachten Beeinträchtigungen am russischen Raketenfrühwarnsystem. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem, Russland scheint seine frühere Strategie wieder aufzulegen, vor allem die Energieversorgung der Ukraine zu zerstören, mit gravierenden Folgen für die Zivilbevölkerung. Unser Korrespondent Marc Dugge ist gerade erst aus der Ukraine zurück und er erzählt, wie er selbst die Lage dort erlebt hat. Und US-Präsident Biden hatte seinen Vorschlag für ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen als israelischen Friedensplan präsentiert. Doch Israels Regierung steht offenbar gar nicht hinter dem Entwurf. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 3. Juni um 16.30 Uhr. Moskau droht den USA mit Konsequenzen wegen der mutmaßlich durch ukrainische Angriffe verursachten Beeinträchtigungen am russischen Raketenfrühwarnsystem. Die Antworten können asymmetrisch sein, hat Vizeaußenminister Rabkow in Moskau gesagt. Der für Fragen der nuklearen Rüstung zuständige Vizeminister hat den USA vorgeworfen, sich maximal unverantwortlich zu verhalten, weil sie solche ukrainischen Angriffe nicht unterbinden. Ende Mai sind in russischen und ukrainischen Telegram-Kanälen Fotos einer beschädigten Radaranlage in Südrussland aufgetaucht. Die Schäden könnten durch einen ukrainischen Drohnenangriff verursacht worden sein. Ebenso gibt es Hinweise auf einen Angriff auf ein weiteres russisches Großradar im Süden des Uralgebirges. Die Anlagen sollen über tausende Kilometer hinweg Raketenstarts orten. Ihr Ausfall könnte Russlands Fähigkeit beeinträchtigen, angreifende Interkontinentalraketen zu erkennen. Rabkow wollte nichts dazu sagen, wie die Moskauer Reaktion genau aussehen wird. Er hat nur auf Aussagen von Präsident Putin in Taschkent in Usbekistan verwiesen. Dieser hatte dem Westen mit ernsten Folgen gedroht, sollte die Ukraine die westlichen Präzisionswaffen gegen russisches Staatsgebiet einsetzen dürfen. Bei nächtlichen russischen Angriffen im Osten der Ukraine sind 3 Menschen getötet worden. Und auch am Wochenende hat es eine schwere russische Angriffswelle gegeben. Dabei scheint Moskau seine frühere Strategie wieder aufzulegen, vor allem die Energieversorgung des Landes zu zerstören. Wie man es schon aus dem Winter kennt, sind auch jetzt Stromnetze und Kraftwerke massiv aus der Luft angegriffen worden mit gravierenden Folgen. Unser Korrespondent Marc Dugge ist gerade erst aus der Ukraine zurückgekehrt. Meine Kollegin Liane Kossmann hat mit ihm über seine Erfahrungen gesprochen und ihn gefragt, wie er selbst die Lage dort erlebt hat.
Also als ich jetzt dort war, war sie eigentlich noch ganz gut. Ich habe keine Stromausfälle direkt mitbekommen. Das war auch schon anders, als ich dort war, 22, 23 im Winter. Andrea Beer hat es gerade angesprochen. Da saßen wir teilweise bei Kerzenlicht abends zusammen oder mit so Stirntaschenlampen habe ich abends im Bett gelesen, weil es anders gar nicht ging. Aber auch jetzt zeichnet sich ab, dass die Lage schwieriger wird. Natürlich ist es auch immer noch abends verdunkelt. Beispielsweise in Dnipro gehst du durch die Straßen und es ist wirklich stockfinster, ähnlich auch in Kharkiv. Aber jetzt in dem Maße, in dem immer mehr zerstört wird, wird es einfach immer wackeliger mit der Stromversorgung. Und insofern laufen jetzt wieder die Generatoren, ein Geräusch, was man wirklich lange nicht gehört hat.
Seit Beginn der russischen Großinvasion, ich habe es eingangs schon gesagt, warst du ja jetzt zum 4. Mal als Reporter in der Ukraine. Mhm. Und wenn du das vergleichst, also welche Eindrücke hast du diesmal mitgenommen? Wie ist die Stimmung im Land? Was macht dieser anhaltende Krieg mit den Menschen, mit den Soldaten, die an der Front kämpfen?
Also er macht sie natürlich vor allen Dingen mal müde. Es laugt sie aus. An der Front sieht es natürlich ganz übel aus. Da sind viele Soldaten seit 2 Jahren eigentlich konstant im Einsatz. Sie sind völlig fertig und die Rotation funktioniert noch nicht. Es kommt nicht neues Personal schnell genug nach. Das ist die eine Seite, aber auch die Zivilisten sind erschöpft von den ständigen Alarmen, von den Angriffen, von der allgemeinen Lage, die einfach düsterer wird. Ich habe wirklich die Lage dieses Mal, die ganze Stimmung nochmal anders wahrgenommen. Bei den letzten Malen war zeitweise auch mehr Optimismus zu spüren, weil dann eben auch den Ukrainern Rückeroberungen gelungen sind. Jetzt marschieren die Russen in Teilen zwar langsam, aber doch konstant relativ konstant vor. Und es kommen eben neue Frontabschnitte immer mehr unter Druck, beispielsweise in der Region Kharkiv, vielleicht bald auch wieder die Region Sumy, wo ich auch im letzten Jahr war. Es fehlt an Munition, es fehlt an Personal und insofern müssen die Ukrainer jetzt schnell versuchen, das benötigte Material und auch die benötigten Menschen an die Front zu bekommen, um den Russen auch Paroli bieten zu können.
Auch Deutschland hatte ja zuletzt zugestimmt, dass die Ukraine die gelieferten westlichen Waffen auch auf Ziele in Russland abfeuern darf. Wie ist dann dein Eindruck? Reicht das aus, um die Soldaten hoffnungsvoller zu stimmen?
Also es stimmt sie mit Sicherheit hoffnungsvoller, weil man ja bisher gerade auch in Kharkiv den Angriffen weitgehend ausgeliefert war. Die Russen haben die Batterien quasi auf der anderen Seite der Grenze, das sind nur 20, 30 Kilometer von Kharkiv entfernt. Von dort aus werden die Raketen abgefeuert. Es gibt die Bomber, die immer wieder eben auch aus der Luft abschießen. Auch das wäre jetzt möglicherweise nicht mehr so leicht möglich für die Russen. Insofern ist das Gefühl da, dass man tatsächlich auch etwas dagegen halten kann. Allerdings bisher ja nur in der Region Kharkiv, nicht an anderen Frontabschnitten. Das sorgt auch für Frustration in der Ukraine. Es ist so, die Situation ist sehr, sehr schwierig und es sehnt sich alles nach westlichem Gerät, nach westlicher Munition, um wieder einigermaßen auf Augenhöhe mit der russischen Seite zu kommen.
Kommen wir zur Lage im Nahen Osten. US-Präsident Biden hatte seinen Vorschlag für ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen als israelischen Friedensplan präsentiert. Doch Israels Regierung steht offenbar gar nicht hinter dem Entwurf und Premier Netanjahus Handlungsspielraum ist gering. Jan-Christoph Kitzler mit Einzelheiten.
Der Zeitpunkt, an dem US-Präsident Joe Biden den angeblichen israelischen Friedensplan für Gaza verkündet hatte, war eigentlich gut gewählt. Am Freitagabend war wegen des Schabbat von den nationalreligiösen Teilen der Regierung in Jerusalem keine sofortige Reaktion zu erwarten und verbunden waren Bidens Worte mit einer deutlichen Mahnung an, so wörtlich die in Israel, die einen Krieg ohne Ende fordern, einige davon sogar in der Koalition. Diese Kräfte haben sich inzwischen aber zu Wort gemeldet. Bezalel Smotrich beispielsweise, der als Finanzminister die Interessen der radikalen Siedler vertritt, verkündete auf der Plattform X, dass er nicht Teil einer Regierung sein werde, die dem vorgeschlagenen Entwurf zustimme, der in drei Phasen unter anderem eine Freilassung der Geiseln, den Rückzug der israelischen Truppen und ein Ende der Kampfhandlungen sowie den Wiederaufbau des flächendeckend zerstörten Gazastreifens vorsieht. Unklar ist indessen, was genau Israels Premierminister Benjamin Netanjahu will. Sein erstes Statement am Freitag war noch recht offen formuliert. Heute stellte er klar, es bleibe bei den Kriegszielen und er habe sich im Übrigen stets für eine Freilassung der Geiseln eingesetzt. Währenddessen halten wir an den Kriegszielen fest, vor allem an der Zerstörung der Hamas. Wir bestehen darauf, sowohl das eine als auch das andere umzusetzen. Und das ist Bestandteil des Rahmenabkommens. Das ist nichts, was ich hinzufüge, weil die Koalition Druck auf mich ausgeübt hat. Das ist etwas, worüber wir im Kriegskabinett einstimmig entschieden haben. Itamar Ben-Gvir, Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit und nicht Teil des Kriegskabinetts, ging bei der Auslegung der Haltung seines Regierungschefs heute einen Schritt weiter. In unserem Gespräch versicherte mir der Premierminister, dass zwischen den Dingen, die veröffentlicht wurden, und dem, was im Entwurf geschrieben steht, Unterschiede bestehen. Er versprach, dass es kein fahrlässiges Abkommen geben wird, kein Kriegsende ohne die Zerstörung der Hamas. Während verschiedene Medien breit aus dem Friedensplan zitieren, den US-Präsident Biden präsentiert hat, scheint dessen Inhalt Teilen der israelischen Regierung im Detail nicht bekannt zu sein, behauptet Itamar Ben-Gvir. Haben Sie etwas zu verbergen, Herr Premierminister? Wenn das Abkommen nicht fahrlässig ist und keine Einigung auf ein Ende des Krieges enthält, warum weigern Sie sich dann, mir den Entwurf zu zeigen? Für diese Hinhaltetaktik kann es nur einen Grund geben, es ist fahrlässig. Sollten Sie dieses Abkommen mit einem Ende des Krieges ohne eine Zerstörung der Hamas unterzeichnen, dann wird meine Partei, jüdische Macht, die Regierung auflösen. Viel Spielraum hat Benjamin Netanjahu also offensichtlich nicht, zumal auch noch Benny Gantz, einer der Oppositionsführer, der nun aber im Kriegskabinett sitzt, ein Ultimatum bis zum kommenden Sonntag gesetzt hat. Bis dahin fordert er unter anderem einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens nach dem Krieg. Immerhin, für den Fall, dass Benjamin Netanyahu keine Mehrheit für ein Abkommen bekommt, hat Yair Lapid, sein Vorgänger im Amt und nun in der Opposition, Unterstützung angeboten. Die Regierung Israels sollte diesen Vorschlag akzeptieren und noch heute eine Delegation nach Kairo entsenden, um die letzten Details zu klären. Mein Angebot bleibt, ich biete Netanyahu ein politisches Sicherheitsnetz für die Umsetzung des Abkommens. Unsere Geiseln müssen zurückgeholt werden. Dass Benjamin Netanyahu diesen Weg gehen wird, wird aber von vielen bezweifelt. Auch die meisten Angehörigen der Geiseln befürchten, dass er sich in seinen Entscheidungen nach seinen rechtsextremen und ultrareligiösen Koalitionspartnern richten wird, um an der Macht zu bleiben. Für das Schicksal der verschleppten Geiseln und der leidenden Bevölkerung im Gazastreifen sind das keine guten Nachrichten.
In einem israelischen Dorf an der Grenze zum Gazastreifen ist Medienberichten zufolge die Leiche eines Mannes identifiziert worden, der bisher als Geisel der Hamas galt. Laut Militär haben langwierige forensische Untersuchungen ergeben, dass es sich bei den sterblichen Überresten um den 35-jährigen Dolev Yehud handle. Demnach ist er einer von Dutzenden Bewohnern eines Kibbuz gewesen, die bei dem Angriff der Hamas am 7. Oktober getötet worden sind. Insgesamt hat die Hamas nach israelischen Angaben rund 250 Geiseln genommen. Im November waren mehrere im Rahmen einer Feuerpause freigekommen. Es werden noch 120 Geiseln im Gazastreifen vermutet. Von ihnen sind 39 auf Basis von Augenzeugenberichten, forensischen Ermittlungen und Geheimdienstinformationen für tot erklärt worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP sind bei israelischen Angriffen im Zentrum des Gazastreifens über Nacht und heute Morgen mindestens 11 Menschen getötet worden, darunter eine Frau und 3 Kinder. Ein AP-Reporter hat die Leichen bei deren Ankunft im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir al-Balah mit Details aus Krankenhausakten abgeglichen. Ein Angriff hatte spät am Sonntag ein Haus im Flüchtlingslager Boretsch getroffen und bei einem weiteren Angriff heute Morgen sind 7 Menschen im Flüchtlingslager Nuseirat getötet worden. Beide Lager gehen auf den auch als israelischer Unabhängigkeitskrieg bekannten Palästinakrieg von 1948 zurück. Hunderttausende Palästinenser flüchteten damals oder wurden aus Gebieten vertrieben, die Teil des neuen Staats wurden. Flüchtlinge und ihre Nachkommen stellen etwa die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.